Guten Abend, liebe junge und junggebliebene Erwachsene. Jetzt kommt euer Betthupferl.
10.000 kopierte CDs vernichten eine Nachwuchsband. Fangen wir an.
Repariert, was euch kaputt macht! Schießt doch, Sloterdijk! Wir zwingen den deutschen Hip-Hop in die Knie! Auf Flexibilität beharren! Veränderungsfähigkeit bewahren! Dienstleistung statt Depression!
Steh mal da! Und rauchen die letzte Zigaretten. Und wir wissen, gleich fällt der letzte Schuss.
Monochrom. Der Kunststoff aus der Subkultur. Wien, Graz, Bamberg. Sendung von Judith Schnaubelt.
Erst war's einer, dann zwei und irgendwann waren es ganz schön viele.
Monochrom ist durchaus eine international agierende, in Wien, Graz und Bamberg situierte Kunstneigungsgruppe, seit 15 Jahren umtriebig mit diversen Volontariaten in zahlreichen Realitäten. Internationale Kunstszene, Apfelsortenzucht, PowerPoint-Operetten, Feldgottesdienste, Beweisführungen, Schirmherrschaften, soziale Praxis, Game- und Schämshows, Theorie, Internet, Dübel und Schnittchen. Vor allem das Sammeln, Gruppieren, Registrieren und Befragen, Befreien von alltagskulturellen Vernarbungen ist Monochrom-Passion und quasi ontologischer Auftrag. Kulturarchäologische Grabungssondagen in Ideologie und Unterhaltungsstätten, staatlich geprüftes Rhizom. Die Schönheit der implizierten Kaputtheit, der Selbstverständlichkeit ist Anlass für phänomenologische Wollust und benutzerfreundliche mikropolitische Übernahmen. Oder so. Bildet To-Do-Stapel.
Was ist Monochrom nicht?
Das ist kein Autohaus, nee. Was ist Monochrom nicht? Also ich hoffe, dass Monochrom nicht reaktionär ist, dass Monochrom nicht rechts ist, dass Monochrom nicht sexistisch ist, dass Monochrom nicht... Es kann einem natürlich immer mal wieder passieren, ein Fauxpas in diese Richtung. Und dass Monochrom nicht ganz etabliert ist. Das ist natürlich auf dem Weg der Etablierung in Österreich, das ist schon sehr bekannt. Und es gibt auch schon so Vorwürfe, so Monochrom, ja, das sind ja die sind ja unglaublich reich und so. Die haben ja total viel Geld mit ihren Projekten, was alles nicht stimmt. Also reich ist da niemand, ne? Oder wenn, dann nur auf familiären Background hin, aber nicht durch seine Arbeit mit Monochrom.
Und das heißt, Monochrom hat geerbt.
Also in jedem dieser Hefte steckt immer meistens ein Wiesengrundstück von Johannes Grenzfortners Opa, das dann versilbert wurde, um ein Heft rausbringen zu können mit 500 Seiten und... A4 und schön geleimt und alles ein guter Druck und so.
Auch guter Druck und so. Eben zu hörende Art Punks der Spät-70er, Start-80er Jahre. The Monochrome Set aus England. In dieser Combo waren die Helden unseres heutigen Zündfunkgenerators ausnahmsweise noch nicht zugange, obwohl das namensmäßig ja nahe läge. Ob Monochrome oder Monochrom, who cares? Monochrom besuchten 1979, 1980 noch elementare Bildungsinstitutionen oder existierten schlicht noch gar nicht als Erdlinge. Punk schrieben sie sich also erst viel später ins Heft. Zunächst in ein kleines Heft, auch Fanzine genannt, siehe Jugendkultur, alternative Medien, Freizeit. Die Folgeausgaben des Heftes expandierten, wie wir schon vom Cheftheoretiker der Kunstneigungsgruppe Monochrom, Frank A. Schneider, hörten, über die Zeit zu dicken, schweren Buchziegeln. Ein Exemplar liegt uns vor. Tomatenroter Umschlag, das Bild von einem grimmigen Big Brother in der Ecke oben links. 436 Seiten, Texte, Texte.
Das linguistische Gegenstück zur Eva-Theorie. Die Wikinger in Amerika. Aufstandsbekämpfung per Comic. Hollywood is right. Right wie rechts. Wie funktioniert eigentlich eine Party? Vom Aufbaukurs soziale Kompetenz.
Comics, Collagen, Scherzartikel, Fotos, die tödliche Doris, The Make-up, Jimmy, The Hendrix.
Und was er mit Virtual Reality zu tun hat.
Monochrom, eine Text- und Bildorgie in Schwarz-Weiß, denn
eine zweite Ordnung muss sein.
Und
garantiert ohne Empire-Rezension.
Negrihard war gestern, Monochrom ist heute.
Users, there is trouble ahead of self.
Users,
it is totally sad. But
users,
the future lies in your hand.
Cause it's all about surveillance, comrades.
You don't know what I mean, well,
comrades.
There's new tech on the scene, come on,
comrades.
Stand up, fight for your right. There's a
need for your experience.
It's fun to hack the
RFID.
It's fun to hack the
RFID. Hey.
Technology is just a matter of choice. You can microwave all the toys.
It's fun to hack the
RFID.
It's fun to hack the
RFID. Hey. Own it.
That's the way to resist. I said,
own it.
Let's call it digital fist.
Own it.
There is not much time left for
civil disobedience.
Ja, ab und an singt und musiziert das Kunstneigungskollektiv Monochrom auch. Wir hörten eine Minute des RFID-Songs in der brattelfetten Version, featuring Yamaha DD8. Jetzt wird's aber Zeit für ein erstes, nicht konspiratives, sondern zutiefst aufklärendes Treffen.
Salzburger Autobahn, Raststätte Irschenberg. Sonntagmittag, jede Menge gehen gerade zum Essen hier in die Raststätte und mir gegenüber sitzt Johannes Grenzfurtner, der netterweise Zwischenstation hier macht auf seinem Weg von Wien nach Bamberg.
Ja.
Du fährst jetzt gerade zur deutschen Filiale von Monochrom, oder?
So ist es und Zwischenstopp auf der bayerischen Raststation, Vorsprung durch Kulturtechnik, da sitze ich also.
Sehr schön, vielen Dank, dass wir uns hier treffen konnten. Bist du immer schon in Wien?
In Wien bin ich, seit ich ungefähr 23 bin. Ich komme aus Stockerau. Stockerau ist eine kleine Stadt, 13.000 Einwohner, kein richtiges Dorf, aber auch keine richtige Stadt. Da war ich halt und habe mich schon sehr früh für die unterschiedlichsten, auch sehr absurden Dinge interessiert. Und speziell hat sich so eine gewisse Affinität für wissenschaftliche Sachen herauskristallisiert. Also mein einziges Idol, das ich auch immer noch habe, ist Carl Sagan, falls dir der was sagt. Carl Sagan ist dieser große amerikanische Fernsehastronom, der dann unser Kosmos rausgebracht hat. Und den habe ich ja verschlungen. Also mittlerweile gehöre ich eigentlich eher dem postmodernen Lager, also zuzurechnen, und würde quasi sagen, diese radikale Aufklärung nicht mehr so unterstreichen, die da Carl Sagan da in seinen Unser Kosmos-Folgen so propagiert hat. Aber Carl Sagan war immer so ein großes Idol und hat mich so für Wissenschaft und so Sachen interessiert und recherchiert, bin dann auch irgendwie zum Science Fiction gekommen dadurch. Und speziell habe ich mich da so Ende der 80er Jahre, so wie ich so 12, 13, 14 war, für Cyberpunk interessiert. Und im Cyberpunk geht es schon darum, was wird denn in 10, 15 Minuten in der Zukunft passieren. Also so ein Nahbereichs-Science-Fiction, Nahbereichs-Zukunft. So Max Headroom zum Beispiel wäre so eine populäre Form von Cyberpunk. Und bin eigentlich dann über diese Erzählung der Welt, wie sie halt im Cyberpunk dargestellt wird, zur Politik gekommen. Also ich bin quasi vom Cyberpunk zum Punk gekommen, weil mir das halt interessiert hat, weil es halt quasi um Konzerndiktaturen geht und sowas. Es geht um Technologie, es geht darum, wenn es halt so weitergeht, wie man halt sich in den 80er Jahren das gedacht hat, wie wird es dann halt in 15, 20, 25, 30 Jahren ausschauen. Und das hat bei mir quasi so den politischen Zündfunken geliefert und habe dann auch mit 16 und so, 17 mit dann so engagiert in der Stockerauer Antifa auch damals und habe eben begonnen, viele Sachen zu sammeln halt. Also einerseits sowieso aus diesem Wissenschaftsbereich, Science Fiction sowieso, vor allem wenn es um politische Science Fiction gegangen ist. Und dann natürlich auch sich begonnen, dafür zu interessieren, was geht ab? Was läuft denn schief mit unserer Welt? Und bin irgendwie draufgekommen, dass es eigentlich im deutschsprachigen Raum keine Zeitschrift oder alternative Zeitschrift oder Fanzine am ehesten gibt, die sich mit sowas beschäftigt wie Politik, Technologie und Gegenkultur und Gegenkunst. Und da habe ich halt eben die Idee gehabt, da was zu machen. Hab das dann Monochrom genannt. Das einerseits natürlich, weil es Xerox halt schwarz-weiß ist und es war halt ein kopiertes Fanzine anfangs. Und es hat auch ein bisschen was, glaube ich, mit Burning Chrome, das ist eine Kurzgeschichte von William Gibson, zu tun, wo ich dieses Chrom quasi irgendwie reingeholt habe. Aber die Idee war irgendwie Fanzine, wo es halt eben darum geht, also Politik, Kunst, Gegenkultur, Widerstand, Technologie.
Johannes Grenzfurtner, der Urvater von Monochrom, heute 32 Jahre alt, isst für sein Leben gerne Eierschwammerl an Rahm, ist Träger einer fast schulterlangen dunkelblonden Lockenfrisur, eines kleinen Kinn-Flaumbartes und einer blau gefärbten Nickel-Sonnenbrille. T-Shirts, Jeans, freundlich alternativer Gesamteindruck. Hätte einst eine gute Figur in Richard Linklaters Slacker-Studenten-Movie abgegeben. Der Film wurde 1990 in Austin, Texas gedreht und genau zu der Zeit saß der junge Grenzfurtner, 30 Kilometer von Wien entfernt, in jener kleinen Stadt Stockerau, war ans Fido-Netz angeschlossen, eine Art frühe Version des Internet mit virtuellen Diskussionsforen und so weiter, und schickte eine Message los.
Ja, ich bin der Johannes, hocke noch in Stockerau in Niederösterreich und würde halt gerne Monochrom machen, da geht's um das und das und das und das. Interessiert es irgendjemanden von euch, sich da zu beteiligen? Und zwei Stunden später kam eine Mail zurück von Frankie Ablinger, der damals auch in Wien studiert hat, der also ungefähr 25 damals war. Und der hat gesagt, ja, das ist total spannend, da mache ich mit. Das heißt, Monochrom war quasi zwei Stunden Einzelprojekt, nachdem es beschlossen wurde, dass es getan werden muss. Und nach zwei Stunden waren wir schon Duo. Und so ging es dann mit der Zeit auch weiter. Wir haben dann eben das Fanzine rausgebracht, zuerst auch noch so vierteljährlich und halbjährlich, und später wurde es dann eher so ein Jahrbuch, was immer dicker und ist immer seltener erschienen, weil wir dann eben draufgekommen sind, dass man nicht alle Botschaften und nicht alle Messages quasi als Collage-Layout-Text machen kann, dass es da andere, bessere Möglichkeiten gibt. Also wir sind dann draufgekommen, dass es für gewisse Botschaften, die man senden will, es wahrscheinlich gescheiter ist, einen zweiminütigen Kurzfilm zu machen, anstatt 20 Seiten Text zu schreiben. Manchmal besser eine Theaterverführung und manchmal eine Performance im öffentlichen Raum und manchmal irgendein Prank oder wie auch immer halt. Aber was der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass wir also interessante politische und philosophische Konzepte verbreiten wollen oder vermitteln wollen bis zu einem gewissen Grad. Also man sucht sich halt Mann und Frau bei Monochrom das passende Medium für die Botschaft, die man zu verbreiten gedenkt oder zu desinformieren gedenkt.
Wer auf die Webpage www.monochrom.at geht, kann sich gleich auf eine lange, lange Reise einstellen durch den weit verzweigten und verlinkten Projektkosmos der inzwischen 9 hauptamtliche Mitglieder und Mitgliederinnen zählenden Monochrom-Gemeinde, der außerdem Dutzende Satelliten und Satellitinnen zuarbeiten. Er könnte beispielsweise in Sowjet-Unterzögersdorf starten.
Genossinnen und Genossen in den Weiten eurer scheinbar sicheren Drittländer. Sowjet-Unterzögersdorf ist die letzte existierende Teilrepublik der UdSSR. Der Staat unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu der ihn umschließenden sogenannten Republik Österreich oder zur Festung Europäische Union.
Die glorreiche Zukunft Sowjet-Unterzögersdorf scheint in weite Ferne gerückt, teilt uns Monochrom mit und bietet ein Computerspiel zum tapferen Überlebenskampf der Enklavenbewohner an. Oder Homepage-Besucherin und Besucher könnte sich einen Videomitschnitt des Monochrom-Musicals Udo 77 anschauen, die Story vom Aufstieg und Fall des skandalösen österreichischen Schifferlversenkers Udo Proksch. Oder er, sie kann Termine einsehen für die zahlreichen Diskursveranstaltungen oder Spaß-Happenings, die das Kollektiv in Wien und anderswo veranstaltet. Nur dezidierte Absichtserklärungen, offenkundige Messages oder Manifeste wird Frau Mann vergeblich suchen. Nachdem Johannes Grenzfurtner aber im Zündfunk-Interview das Wort Botschaft selbst ausgesprochen hat, liegt die Frage danach natürlich auf der Hand. Wenn ich jetzt über Botschaft spreche, killt mich unser Cheftheoretiker Frank A. Schneider, sagt Grenzfurtner lachend, aber...
Meine persönliche Motivation ist, zu versuchen zumindest, so das halt geht. Ich bin ja postmoderner Linker, das heißt, ein bisschen melancholisch, aber wenn es drauf ankommt, ist mit mir zu rechnen, sage ich mal, ja. Also dann insofern eine Botschaft, dass man halt schon versuchen kann, Sachen in unterschiedliche Sphären reinzubringen, die dort ankommen sollten und vielleicht noch nicht angekommen sind dort.
Sagen wir mal ein Thema.
Das sage ich jetzt deswegen, weil es seit einigen Jahren bei uns so ein Standardthema ist, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen. Das ist zum Beispiel Urheberrecht und Copyright. Da gibt es halt quasi schon gemeinhin die Vorstellung, dass Urheberrecht was Positives wäre. Und dass es den Künstler und die Künstlerin schützt oder so. Und dass das bis zu einem gewissen Grad totaler Bullshit ist, das verbreiten wir zum Beispiel in der letzten Zeit sehr gerne. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der aufgrund der 5. oder 6. digitalen Revolution, in der wir jetzt gerade drin stecken, potenziell eine Unendlichkeit an Kreativität möglich wäre. Aber de facto geht's halt nicht. Wir leben in einer Permission Culture. Eigentlich müsste man für alles, was man tut im kreativen Bereich, bei 3 Anwälten irgendwo anfragen und zum Teil ist es auch überhaupt gar nicht möglich. Das heißt, es ist technisch extrem viel möglich, aber gesellschaftlich ist extrem wenig möglich. Und das sind Sachen, die sich halt auch ändern müssen. Ich glaube ja, dass das Urheberrecht leider so tief in unserer Gesellschaft verwurzelt ist, dass man es nicht wirklich rauskriegt, ohne dass alles zusammenstürzt. Und in die Apokalypse möchte ich mich doch auch nicht begeben, oder vielleicht doch? Naja, dann schauen wir mal.
Die offene Gesellschaft und ihre Feinde hieß das Werk, in dem der österreichische Philosoph Karl Popper einst sein Staatsmodell der offenen Gesellschaft entwickelt hat. Größtmögliche Freiheit des Individuums beispielsweise garantiert. Moderne demokratische Staaten verstehen sich heutzutage als offene Gesellschaften. Für Monochrom aber sind der Hürden und Grenzen vieler in all der propagierten Offenheit, siehe zum Beispiel das Urheberrecht. Deshalb will das Künstlerkollektiv kleine Kurzschlüsse, wie sie das nennen, erzeugen. Und wenn's im Kino ist, bei dir, bei mir, bei uns um die Ecke.
Wir haben zum Beispiel ein Projekt laufen seit einiger Zeit, das heißt das Instant Blitz Copyfight Project, wo wir die Leute dazu einladen, wenn sie ins Kino gehen, eine Digitalkamera mitzubringen. Und wenn dann diese extrem beleidigenden und faktisch falschen Copyright-Warnungen dann kommen am Anfang des Films, dann doch ein Blitzlichtfoto davon zu machen. Das heißt, die Leute sitzen dann im schwarzen Kino, warten darauf, dass der Film beginnt, dann kommt die Copyright-Warnung und dann gibt es so einen hellen Blitz und ein Foto davon. Und wir bitten eben die Leute dann in so einer partizipativen Online-Galerie die Fotos der Copyright-Warnungen bei uns raufzuladen. Und da haben wir mittlerweile schon sehr viele aus der ganzen Welt, aus Norwegen und Deutschland und Kanada und überall her.
Warum hältst du die für extrem beleidigend?
Schon wenn ich als ganz normaler marktwirtschaftlicher Kunde mir das anschaue, sind sie schon deswegen beleidigend, weil die Kinopreise eh schon so extrem teuer sind und dann wird man grundsätzlich mal quasi als eine Masse von Verbrechern betrachtet. Im UK, in London zum Beispiel, gibt es eine Initiative, dass die Copyright-Lobby Kinobetreiberinnen und Kinobetreibern Nachtsichtgeräte zur Verfügung stellt, wo die dann quasi mit Nachtsichtgeräten im Kino schauen, ob irgendwelche Leute dort Aufnahmen machen vom Film oder so. Und dann auf ihr blödes Blog draufstehen oder so, keine Ahnung halt. Ja. Und das ist halt extrem bizarr halt. Ich meine, wenn man sich das global betrachtet, dann ist dort, wo es wirklich abgeht und wo das Billiardendimensionen hat, dann sind es halt Märkte wie China oder so, die sowas quasi ganz gezielt betreiben halt. Aber nicht irgendwelche Leute, die sich halt dann Eva teuert den vierten Teil von Die Hard im Kino anschauen oder so. Das ist vollkommen bizarr, aber da geht's darum, dass so ein fast falsches Unrechtsempfinden dann geschürt werden soll. Das heißt, wenn das so oft gezeigt wird, dann wird das halt irgendwann mal internalisiert. Und deswegen wollen wir auch ein bisschen diesen Kurzschluss mit diesem Blitz da reinbringen. Und die Leute dann denken, haha, die haben jetzt die Copyright-Warnung geknipst, super. Dann hat man zumindest einen vollen oder halbvollen Kinosaal, also auf was hingewiesen, viral, weil das ja viele Leute auf der ganzen Welt machen, was vielleicht untergehen wird sonst.
Then we will weaken ourselves for what is really the issue. And then behind that all lies a very personal human feeling. That I don't think old men ought to promote wars for young men to fight.
America's lost somewhere inside of Littleton. 11 million children all on the river. That's why I burn down for the sake of victory. False media. Don't need a duty. Pilgrim, slave, Indian, Mexican. It looks real fucked up for your Mexican. That's why I don't rhyme for the sake of riddling. False media.
If I can't work to make it, I'll rob a ticket. Either that or me and my children are starving and naked. Rather be a criminal pro than a follower to make you. Hey, it's me, a monster, y'all done created. I've been inaugurated. Keep the bright lights out of our faces. You can't shake it, it ain't a way to swallow the hatred. Ain't fire, holla, bottle, dollar, nothing is sacred. We gon' pimp the shit out of nature. Send our troops to get my paper. Tell them stay away from them skyscrapers. Ain't long for you get y'all acres. I'ma show them who the global gangster. Since me the FOMO, yeah, stank it. I'ma make you feel a little bit safer. Because it ain't over, see, that's how we get your fear to control you. But ain't nobody under more control than a soldier. And how could you expect a kid to keep his composure when all sorts of thoughts fall for exposure? Yeah.
Wir sind die Überaffirmation der Globalisierungsfalle. Aber diese geradebrechte Geballtheit ist indes nur ein stummer Schrei nach Liebe zum Detail.
Wer bitte verfasst solche Sätze für die neunköpfige Kunstneigungsgruppe Monochrom? Eine überschlaue Werbeagentur? Evelyn, die Linguistin? Frankie, der Informatiker? Annika oder Daniel, die Informationsdesigner? Harald, der Programmierer und Saxophonist? Günther, der Komponist? Roland, der Content Manager? Monochrom-Gründervater Grenzfurtner, Professor für Kunsttheorie und ästhetische Praxis an der FH Joanneum zu Graz? Nun ja, im Zweifelsfall verfasst solche Sätze immer Frank A. Schneider, Musikjournalist, Testcard-Autor und Monochrom-Cheftheoretiker. Und der Mann sitzt weder in Wien noch in Graz, sondern im oberfränkischen Bamberg.
Monochrom. For all tomorrow's partners.
Und genau in Bamberg bin ich jetzt gerade. Ich stehe auf einem sehr windigen Balkon, wie man vielleicht hört, mit Blick über die Altstadt. Wunderbar. Im Hintergrund ein Hügel, Wälder. Was ist das für eine Gegend da hinten?
Das ist Gaustadt eigentlich, oder? Gott, falls mich Zeugs hält. Das müsste Gaustadt sein, ja.
Ja, du kennst dich ja vielleicht schon aus in deiner Heimatstadt, oder nicht?
Ich denke da nicht so drüber nach. Ich sehe diese Gegend ja einfach nur. Nee, das müsste sozusagen, ich weiß gar nicht, hat das einen Namen, was da hinten ist? Schwierig, das, sowas darfst du mich nicht fragen.
Das Auffälligste ist die Kirche, die man von hier aus sieht, Frank.
Das ist die Otto-Kirche, die einem erregierten Phallus ähnelt. Und darauf wird man auch angesprochen, was ist denn das da für eine Peniskirche oder so, fragen die Leute dann immer. Was es für ein Stil ist, das weiß ich gar nicht.
Gelber Sandsteinturm mit einem grünen Dachal drauf.
Das hat ein bisschen was Orientalisches vielleicht. Orientalisch Leid oder so.
Ist es deine Heimat hier?
Heimat ist so ein. Also ich fühle mich hier in dem Sinne zu Hause, dass diese Stadt nicht unbedingt etwas direkt von mir verlangt. Sozusagen ist es ein Ort, wo man entspannen kann, wo ja auch wenig bis nichts stattfindet. Insofern ist es ein Ruhepol auf jeden Fall. Und dieser Blick ist natürlich auch sehr schön hier und gibt einem Kraft. Ich stehe immer hier und rauche und denke nach über die Dinge, die ich gleich tun muss am Computer.
Und wieso ist hier nichts los, hast du gesagt?
Es ist eine sehr alte Stadt, die einen sehr alten Kulturbegriff hegt und pflegt. Also es gibt ja hier wahnsinnig viele Kulturhistorie angehäuft, auf die man unglaublich stolz immer sein soll. Was so Subkultur ist, findet hier also programmatisch nicht statt. Insofern ist aus meiner Perspektive hier nichts los, was es aber auch schön macht, weil kein Eventstress.
And the orchestra is traveling, and the night is so dark, and the mountain so high, down at the witch park. And I do understand what you're trying to say. The three of us leaving with a ship today. And the sun is coming up, and the sun is coming down. And the sun is coming up, and it's moving all around. And the sun is coming up, and the sun is coming down. And the sun is coming up, and it's moving all around, all around.
Kein Eventstress für Frank A. Schneider in Bamberg. Wenigstens ein paar Gaststätten, in denen das berühmte Bamberger Schäufele samt Kloß serviert wird. Und die Subkultur, die er meint, die findet in Schneiders Wohnung statt. Da steht er, der mich rein optisch ein wenig an den jüngeren Daniel Johnston, einer meiner Darlings der amerikanischen Indie-Rock-Singer-Songwriter-Szene, erinnert, dann in seinen Altbaugemächern vor meterhohen Plattenregalen, in denen nicht nur, schätzen wir, 5000 Schallplatten und hunderte von Chromkassetten, zum Teil mit alten Zündfunksendungsmitschnitten stehen, sondern die auch von vielen, vielen kleinen, bunten Comicfiguren aus Plastik bevölkert werden. Das ist nicht Spielzeug seiner zwei Kinder, sondern vom Kind im Mann himself. 38 Jahre alt, na und? Bowie darf als Poster im Büro hängen und Romy Schneider und eine Tokotronic-Tüte. Und auf dem Klo hängt das legendäre Plakat der tödlichen Doris, aufgenommen in einem Berliner Männerpissoir. Genau, 80er Jahre. Kunst, Punk, New Wave, NDW, Politics. Frank A. Schneiders Spezialthema.
Das ist eine Gegenkultur, die ich von heute aus auch unglaublich spannend finde, deren spezifische Form ich heute natürlich vermisse in der heutigen Musik- und Poplandschaft, auch in diesem Gestus des totalen Dagegenseins, der radikalen Unversöhnlichkeit von irgendwelchen zum Teil auch völlig obskuren Kunstproduktionen oder Musikproduktionen, die niemand wahrgenommen hat natürlich, aber die von einem unglaublich starken Geist geprägt sind des kulturellen Widerstandes, der noch nicht ein politischer sein muss im Sinne der 68er-Bewegung, aber einfach eine Kultur des Widerstandes gegen eine Hegemonie, die man auch gar nicht so genau verstanden hat vielleicht. Oder eine gefühlte Hegemonie könnte man das möglicherweise nennen.
Was meinst du damit zu dem Beginn des Massenmedialen, der Gleichschaltung oder was könnte das sein?
An Punk ist ja besonders spannend und an allen Dingen, die aus ihm dann unmittelbar hervorgegangen sind, ist ja besonders spannend, die Aufgabe gewesen, einen Zwei-Fronten-Krieg zu führen. Es gibt dieses berühmte Lied Shot by Both Sides von Magazine, das genau diese Situation eigentlich wahrscheinlich beschreibt. Ich kenne nur den Titel. Das heißt, man musste einerseits natürlich gegen die ganze Welt der Erwachsenen, der Politik, der Korruption ankämpfen, aber auf der anderen Seite musste man auch gegen das ältere Modell der großen Geschwister ankämpfen. Und eigentlich war Punk in erster Linie ja so der Durchsetzungskampf gegen die älteren Geschwister, die die Räume besetzt gehalten haben, die die Bedeutungen verwaltet haben, die sozusagen die Rebellion als Gestus verwaltet haben, nämlich als ein Element ihrer eigenen Biografie, also sprich damals Rolling Stones, weiß schon Bescheid, das war noch richtige Rebellion heute und so weiter und so fort. Dieses Argument, was ja damals so ein Hauptargument war, um aktuelle Tendenzen übersehen zu können, für Leute, die dann schon Mitte 20 und im Soziologiestudium angekommen waren. Und die mussten erstmal beseitigt werden, weil sie sozusagen die Stagnation waren.
Als die Welt noch unterging, wird Frank A. Schneiders Riesenwerk heißen, das die Geschichte der deutschen Punk- und New Wave-Bewegung von A bis Z beschreibt und das im Herbst zur Veröffentlichung ansteht. Dies aber wäre eine andere Geschichte. Ich traf in Bamberg ja in erster Linie den Cheftheoretiker und Leiter der deutschen Filiale der Kunstneigungsgruppe Monochrom. Und als solcher hat Schneider doch Stress. Nämlich immer dann, wenn Professor Grenzfurtner anruft aus Wien oder Graz, ihm seine neuesten und immer wild wuchernden Ideen mitteilt, die Frank A. dann möglichst über Nacht theoretisch fundieren soll, weil es ja um Kunst geht. Kennengelernt haben sich die beiden 1999, als ein Artikel, den Frank A. Schneider für das Würzburger Fanzine Bad Alchemy über seinen großen Liebling Helge Schneider verfasst hatte, nochmal im Wiener Monochrom Fanzine nachgedruckt werden sollte. Nach Veröffentlichung lud Monochrom dann Frank A. zur Diskussion über Helge Schneider nach Wien ein.
Die Idee von Monochrom ist natürlich auch die Diskursivierung von allem und die Rediskursivierung, also sozusagen über jeden Diskurs nochmal einen Diskurs laufen zu lassen. Was ich da besonders stark daran finde, ist so eine innere dialektische Verfasstheit, nenne ich das jetzt mal. Und damit meine ich, dass es immer zwei Pole gibt, die sich so durchziehen. Auf der einen Seite ist es der totale Unernst, also dass sich auch selbst nicht, ich meine gut, jetzt wo wir immer bekannter waren, wird es natürlich auch immer ernster, aber am Anfang war es auch so ein völliges sich nicht ernst nehmen. Und gleichzeitig ein unerbittlicher Ernst in dem, was man tut. An einem konkreten Beispiel erklärt, also eine meiner Lieblingsaktionen von Monochrom, mit der ich auch gar nichts selber zu tun hatte, geht eigentlich zurück auf Johannes Ullmeier, einen Freund und Satellit der Gruppe, der bei uns Stipendiat im Museumsquartier war, 2 Monate lang, und sich folgende Aktion ausgedacht hat, in Auseinandersetzung mit dem sogenannten Wiener Aktionismus, also diesen Blutspritzern und Schlechtern und so. Er hat sich folgende Aktion ausgedacht, die Eigenblunze hieß es. Eine Blunze ist für die Nicht-Wiener und Nicht-Wienerinnen eine Blutwurst, die man beim Heurigen isst, also ein klassisches traditionelles Gericht. Und die Idee dieser Performance war, in einem öffentlichen Kunstraum als Performance auf einer Bühne sich von jemandem Blut abzapfen zu lassen, der das auch gelernt hat und kann und darf, braucht man eine Genehmigung dafür, und dieses Blut live in eine Blutwurst zu verarbeiten und diese Blutwurst wiederum mit Pommes und so und Salatblättern zu sich zu nehmen.
Das ist ziemlich ekelhaft.
Genau, und darauf will ich hinaus. Also es ist sozusagen eine Aktion, die eigentlich zeigt, wie lasch sozusagen der Wiener Aktionismus war in einer gewissen Weise und ihn einerseits total auflaufen lässt und ihn gleichzeitig toppt, weil sowas Radikales haben die eigentlich nie gemacht. Und auch in so einem klassischen heurigen Ambiente mit so Plastiktischdecken und alles völlig abgesichert natürlich, mit Ärzten außen rumstehen, also sozusagen diese völlige Abgesichertheit und Laschheit und gleichzeitig auch sowas wirklich, wo sich einem wirklich der Magen umdreht. Ja? Obwohl die dann alle gesagt haben, ja, das hat ganz gut geschmeckt und es war eigentlich gar nicht schlimm. Aber verstehst du, was ich meine? Also sozusagen auf der einen Seite den Wiener Aktionismus wirklich versuchen zu übertreffen in der Radikalität und gleichzeitig die Lächerlichkeit des ganzen Unterfangens immer so mit preisgeben. Dadurch wird es weder Satire oder so eine lasche Kritik, noch wird es totale Ernst. Es fluktuiert irgendwo dazwischen und das ist so, glaube ich, ein typisches Element von Monochrom.
Generator, Monochrom, der Kunststoff aus der Subkultur. Klang dieser Remix von Monochroms Let's Network It Out, den der geschätzte Radiokollege und Künstler Fritz Ostermeier in Wien angefertigt hat, nicht ein wenig nach einer Nacht, in der Messer gewetzt werden? Aber keine Angst, wir kommen jetzt zu einem ganz unblutwurstigen Großprojekt von Monochrom, mit dem sie im Jahr 2002 zur Biennale ins brasilianische Sao Paulo eingeladen wurden, und zwar als einzige Vertreter des alten Staates Österreich. Aber was erzähle ich? Nicht wirklich Monochrom wurde zur Biennale eingeladen, sondern Georg Paul Thomann, der sich selbst samt tätiger Mithilfe von einigen anderen Jungkünstlern und dreimal könnt ihr raten von wem noch, als Achtung, Großglockner-Porträt in Sao Paulo inszenierte.
Georg Paul Thomann ist ein von uns erfundener, fiktiver österreichischer Großkünstler, verstorben vor 3 Jahren, glaube ich. Einer, der an allen Orten und allen Geschichtspunkten war, der späteren Nachkriegskunst, die interessant waren. Sprich, 68er-Bewegung, dann Punk natürlich, Punk-New-Wave-Bewegung, dann auch die Postmoderne und alles. Also er war da immer mit dabei. Er ist ein bisschen Martin Kippenberger, er ist ein bisschen wir und er ist eben sozusagen ein Avatar eigentlich. Eine Figur, mit der man durch diese Kunstgeschichte so durchgleiten kann und ein bisschen in ihrem Inneren ein bisschen rummodellieren kann. Das heißt, man kann sie ein bisschen umschreiben.
Juli 1976. Besuch in Malcolm McLarens Sexboutique. Plan zur gemeinsamen Herausgabe einer situationistischen Zeitschrift. McLaren spielt Thomann Aufnahmen der Gruppe Sex Pistols vor. Thomann schlägt McLaren vor, den in Brasilien lebenden Posträuber Ronnie Biggs als Sänger für ein Bandprojekt zu rekrutieren. Thomann gründet mit einigen Besuchern von McLarens Boutique, darunter der spätere Ashtrays-Sänger Pat Riot, die Punkband Bourgeois Guillotine. 2 Auftritte im Roxy im Juli und August.
Unser Werk Georg Paul Thomann besteht in erster Linie in der Biografie. Das heißt, er hat eine unglaublich ausführliche, unglaublich dichte Kunstbiografie von 20 Leuten. Wurde eine Basisbiografie erstellt mit seinem künstlerischen Werk von, ich weiß gar nicht, wann ist er geboren worden, irgendwann in den 50er oder 40er Jahren, bis in die damalige Gegenwart hinein. Und diese Biografie hat dann eine unglaubliche Eigendynamik entwickelt. Wir hatten eben sozusagen lauter Leute angeschrieben, die sich mit irgendwelchen Abschnitten in der Kunstgeschichte besonders gut auskennen. Ich wurde damals zum Beispiel für diese Punk-Ecke 76 bis 81 dann ausgewählt. Wobei das eine totale Durchmischung von Faction und Fiction sozusagen darstellt, weil niemand, glaube ich, heute, wenn er die liest, kann niemand sagen, welche der dort erwähnten Leute wirklich real existierende geschichtliche Gestalten waren und welche einfach erfunden sind, welche Ereignisse erfunden sind, welche Festivals, welche Zeitschriften existieren und welche erfunden sind. Das weiß eigentlich, glaube ich, niemand. Das ist sozusagen ein sich wirklich verselbstständig habendes Projekt, wo keiner mehr den wirklichen Überblick hat.
11. August 1976. Aktion in the Ghetto. Six Elvis Impersonators can't be wrong. Im Sohoer Club Laundromess. Sechs taubstumme Elvis-Imitatoren treten auf, die Elvis-Texte in Gebärdensprache vortragen zu Dixieland-Versionen von Elvis-Hits, die von der Avantgarde-Jazz-Gruppe Nasal 5 O'Clock Bob gespielt werden. Thomann lässt dazu Wochenschau-O-Töne von der Bombardierung Londons einspielen. Einer der Elvis-Imitatoren wird von einer von einem anwesenden Punk geworfenen Bierflasche verletzt. Nach dem Konzert lernt Thomann Genesis P. Orridge kennen, der sich von der Performance begeistert zeigt und Thomann Aufnahmen der Throbbing Gristle vorspielt.
Wichtig bei dieser Thomann-Figur war uns, Dietrich Dietrichsen hat es mal sozusagen in einem Artikel in der Taz über das Projekt charakterisiert als die Freude am Erzählen mit historischem Material aus der Geschichte der künstlerischen Radikalität, so ungefähr hat er das formuliert. Und hat damit ganz genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ging uns also sozusagen nicht darum, mit einem, es ist ja ein Fake, ne? Es ging uns nicht darum, irgendwas auffliegen zu lassen, irgendjemand zu foppen, irgendwie einen totalen Prankster-Streich zu landen, sondern es ging uns wirklich darum, dieses Material zu nehmen, was man so hat, Kunstgeschichte, und es ein bisschen so zu hinterlassen, wie man es eigentlich vorfinden möchte. Bisschen radikaler, bisschen reflektierter. Und er ist auch sozusagen ein idealer Künstler. Zum einen kann er, weil es ja alles nur Papier ist, er kann dann alles gemacht haben, was man eigentlich mal machen müsste, aber was viel zu aufwendig, viel zu problematisch ist, vielleicht auch, wofür man vielleicht auch ins Gefängnis kommen könnte oder solche Dinge oder irgendeine Form von Repression aufgedrückt bekommen könnte. Das kann er alles schön gemacht haben, wie eine Romanfigur sozusagen, eine Romanfigur, die sich sozusagen durch die Kunstgeschichte bewegt. Und Verbindungen herstellt, die vorher nicht da waren. Verbindungen vom Wien-Punk zu Red Crayola und zurück und so weiter und so fort.
September 1976. Auf der Robo-Art-Ausstellung in der legendären Galerie Discharge trifft Thomann die Kunststudentin Doris Lasser, die dort eine filmische Montage über ihre Bulimie-Erkrankung zeigt. Women Vomit for the Right. Oktober 1976. Die Bourgeois Guillotine spielen die Single Dresden Bombs Got Me High. Don't blame the messenger, shoot him. Wreck the structures, Northern Industries. Ein, die im April 1977 auf Casual Records erscheint. Das Cover bildet eine Collage von Thomann, auf der zu sehen ist, wie Joseph Beuys Kopf explodiert. Darunter ist zu lesen, this is not a pipe. It's the head of Joseph Beuys exploding. Right.
Dass er dann eben auch sich in so kleinen Kontexten aufhält, wie das er für die Jungle World schreibt oder sowas, ne? Dass er irgendwie mit der Hacker-Szene zu tun hat. Dass er sein eigenes Werk plötzlich zu revidieren beginnt, als die Idee PC auftaucht. Dass er sozusagen der einzige Künstler ist, den ich persönlich jetzt nennen könnte, der hergeht und sein eigenes Werk nochmal retrospektiv durchguckt und sagt, da war ich sexistisch, da war ich rassistisch, was in echt nie passieren würde. Mit so einem echten Künstler. Ne? Er ist ein bisschen nach dem Modell Kippenberger gebaut, aber Kippenberger hätte sowas natürlich nie getan. Also er ist sozusagen Kippenberger, den ich persönlich total super finde, nochmal verbessert.
ziemlich guter Fake, diese Figur des Großkünstlers Georg Paul Thomann. Wer sich das höchst empfehlenswerte Biografie-Konglomerat nebst vielen bunten Bildern, Experten-Essays und Glossar auf fast 300 Seiten wahlweise in Deutsch oder Englisch geben will, kann sicher bei Monochrom noch ein Restexemplar von »Wer erschoss Immanenz? Betrachtungen zur Dynamik von Aneignung und Intervention« bei Georg Paul Thomann bestellen. Einer der jüngsten Coups von Monochrom war die Übernahme der Lord Jim Loge. Die wurde 1985 von den Künstlern Jörg Schlick, Martin Kippenberger, Albert Oehlen und dem Schriftsteller Wolfgang Bauer in Graz gegründet, samt Anti-Logen-Motto »Keiner hilft keinem«. Ein Logo hatte Kippenberger auch entworfen für die Loge, Hammer, Busen und Sonne. Erklärtes Logenziel neben regelmäßigem Schnapskonsum, Hammer, Busen und Sonne sollten einmal bekannter werden als das Coca-Cola-Logo. Das Lord Jim-Logo schaffte es zwar via einer Kippenberger-Installation auf die Documenta im Jahr 1997, Kippenberger aber war kurz vorher gestorben und wurde erst posthum zum Kunstmarkt-Superstar. Weil Kippenberger das Lord Jim-Logo häufig auch auf seine Bilder gepinselt hatte, hängt es inzwischen im Museum of Modern Art New York und anderen Kunsttempeln herum. Vor 2 Jahren lud Jörg Schlick, der Lord-Siegelverwahrer der Loge, urplötzlich und unerwartet die Monochrom-Kunstneigungsgruppe nach Graz ein. Höret Johann Grenzfurtner.
Da sind wir dann hingefahren, wir Monochromisten und Monochromistinnen, und haben uns angehört, was er denn von uns will. Und er hat quasi gesagt, ja, also ich finde es sehr gut, was ihr bei Monochrom macht. Ich finde es eine sehr spannende Herangehensweise. Ich bin krank, also ich werde wahrscheinlich in den nächsten Monaten sterben. Ich habe Krebs. Aber ich hätte gerne, dass ihr, weil ich das super finde, was ihr macht, die Loge weiterführt. Also ich übergebe euch die quasi und macht ihr weiter damit. Die einzige Bedingung, die ich habe, ist, ihr müsst es ordentlich rocken lassen. Und wir haben gesagt, rocken lassen? Wie kann man es denn rocken lassen in der Kunstwelt? Das ist doch furchtbar. Aber wir haben ein bisschen nachgedacht und sind draufgekommen, es gibt eine Möglichkeit und haben quasi angeboten, dass wir diese Übergabe als Hostile Takeover im Unternehmenssinne inszenieren. Das heißt, dass wir eine junge, aufstrebende, neoliberale Künstlerinnengruppe Monochrom, die schwächelnde, hoch in symbolischem Kapital, aber gering im realen Kapital, dahin brachierende Lord Jim-Loge quasi übernimmt, neu startet, Franchises dann macht und prinzipiell das als Ausgangspunkt nimmt dafür, für die Überlegung, es gibt viele brachliegende Künstler und Künstlerinnengruppen, die müssen nur aufkauft werden, gescheit vermarktet werden und wieder weiterverkauft werden, und das haben wir quasi als unser Ziel betrachtet, und wir wollten eben mit der Lord Jim Loge beginnen.
Nach fast feindlicher Übernahme gaben die neuen Neolips sofort, wie es sich gehört, in Wien eine Pressekonferenz und schickten als Lord Jim powert bei Monochrom außerdem viele Briefe in die Welt der Kunst.
Ans MUMOK und ans MoMA und an alle möglichen Galerien, wo im Wesentlichen drin stand, dass Monochrom jetzt Markennutzungsrechte an der Lord Jim Loge hat und am Logo, und dass Monochrom jetzt schon das Interesse haben, da auch mitzuschneiden. Also wenn da ein Kippenberger mittlerweile einer der bestverkauftesten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts ist und Hunderttausende von Euro für ein Bild man zahlen muss, wenn man einen Kippenberger haben will, und da ist noch ein Lord Jim-Logo obendrauf, ja, dann wollen wir da unsere 15% davon haben. Also wir wollen unsere Marken- und Nutzungsrechte daran wahrnehmen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es da große Reaktion gibt. Tatsächlich gab es dann wirkliche Anrufe bei uns, ja, können wir uns nicht außergerichtlich einigen.
Die Markennutzungsrechte einklagen auf ein Logo, das auf ein ganzes Gemälde gepinselt ist, das geht natürlich gar nicht. War also wieder nur eine neue, freche Fake-Aktion der Monochromisten, weil Urheberrecht lang gehegtes Steckenpferd. Und diesmal sollten eben einige Kurzschlüsse, wie sie das gerne nennen, in der Kunstszene erzeugt werden, was prima gelang. Die nächste Party stieg bei Coca-Cola Austria. Der Konzern schrieb einen Art Edition Wettbewerb aus zur Gestaltung von 9 Coca-Cola Leitflaschen. Lord Jim, powered by Monochrom, stempelte das Sonne-Busen-Hammer-Logo auf ein Blatt Papier und gewann den Preis.
Das war dann eine super Performance, sagt man in der Wirtschaft. Also in 6 Monaten von 0 auf 5.000 Euro, das ist eine gute Kurve. Und es wurden 50.000 Coca-Cola-Flaschen hergestellt mit dem Logo der Lord Jim Loge obendrauf. Wo wir uns dann schon sehr gefreut haben, dass wir es geschafft haben, die Kunstwelt, die ein Verknappungsmarkt ist, und die Warenwelt, die ja eigentlich ein Multi-Kopiermarkt ist, die irgendwie zusammenzubringen. Das hat uns sehr gefreut. Und da blieb es dann natürlich nicht. Wir waren angestachelt und haben uns deswegen gedacht, wir wollen die Geschichte erzählen, nicht nur in Textform, sondern auch visuell, und wollen gleichzeitig auch einen Profit dabei machen. Wie können wir das tun? Und deswegen haben wir uns entschlossen, fast einen Kreuzgang herzustellen. 12 Ölgemälde, die von der Gründung der Lord Jim Loge bis zum Gewinn von Coca-Cola und so weiter, das quasi in 12 großen 1,40 m x 1 m großen Ölschinken darstellt. Da bei uns aber intern ja niemand Öl malen kann, haben wir beschlossen, diese Tätigkeit nach China outzusourcen. Das heißt, wir haben uns in China einen Partnerunternehmer gesucht, Gurkan Khan, und diesem Gurkan Khan wurden dann 12 Photoshop-Dateien geschickt, und der hat dann die Photoshop-Dateien, die wir für ihn hergestellt haben, dann altmeisterlich fotorealistisch nachgemalt, uns dann zurückgeschickt nach Österreich, und wir haben es dann in der Galerie Bleich-Rossi in Wien präsentiert und hat auch 4 oder 5 Stück davon verkauft und ziemlichen Gewinn damit gemacht. 2000 Euro hat uns ungefähr die Herstellung in China gekostet, und wir verkaufen es jetzt für 4500 Euro pro Stück. Wir sind natürlich gut Menschen, und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, dass der chinesische Künstler prozentual daran beteiligt wird an den Verkäufen und von dem wahrscheinlich auch jahrzehntelang gut leben wird.
Generator.
Monochrom, der Kunststoff aus der Subkultur. Wien, Graz, Bamberg. Sendung von Judith Schnaubelt.
Sprecher der Textzitate Werner Hertel. Technik Regine Elbers, Thomas Palzer, Ben Bertel. Playlist www.bronline.de/zündfunk. Mails gerne an radio@jschnaubelt.de. Checkout www.monochrom.at oder www.sub-bavaria.de oder Monochrom, Quartier 21, Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien. PS, die Kunstneigungsgruppe sucht für das nächste Monochrom-Fanzine noch prima Beiträge. Genau. Danke allerseits, habe die Ehre und eine gute Nacht wünsche ich, Judith Schnaubelt.
Thank you.